Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute wieder mit dem Thema besondere Menschen in der Kirchengeschichte. Was sind besondere Menschen in der Kirchengeschichte? Wie könnte es auch anders sein? Es sind natürlich die Heiligen. Wer oder was sind Heilige und vor allen Dingen, wie man Heiliger wird? Darum geht's jetzt. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Er ist uns aus Diedorf zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ich grüße Sie. Schön, dass wir wieder eine Sendung miteinander haben und uns den Heiligen zuwenden. Heute soll es ja in besonderer Weise darum gehen, wie wird man eigentlich zu einem Seligen oder einem Heiligen? Und vielleicht hat sich der eine oder andere das auch schon gefragt. Manchmal hat man ja schon durch die öffentlichen Selig- und Heiligsprechungen der letzten Jahre einiges mitbekommen. Aber wir wollen halt heute mal darauf schauen, wie so ein sogenannter Heiligsprechungsprozess verläuft. Und da werden wir dann einiges auch hören und kennenlernen, was alles dazu gebraucht wird oder welche Schritte auch auf einem solchen Weg von Bedeutung sind. Bei Papst Johannes Paul II. Oder auch bei Mutter Teresa, die ja in jüngerer Zeit selig gesprochen wurden, da haben wir ja schon vieles erlebt oder auch gehört, was da auch alles für die Heiligsprechung oder Seligsprechung notwendig war. Und das wollen wir heute mal näher unter die Lupe nehmen.
In unserer Sendung Kurs Null. Ich freue mich schon darauf. Und es ist vor allen Dingen ein ganz spannendes und interessantes Thema. Aber bevor wir richtig einsteigen, Herr Pfarrer Bierschenk, was ist denn überhaupt ein Heiliger? Wie kann man das in ein paar Kernsätzen beschreiben?
Wenn wir einen Heiligen beschreiben, dann denken wir zunächst eigentlich erst immer an etwas Außergewöhnlichen. Man denkt, dieser Mensch hat etwas Außergewöhnliches geleistet oder dieser Mensch hat als Märtyrer für Christus sein Leben hingegeben. Er hatte eine besondere Begabung, eine besondere Gnade oder, wenn wir es anders ausdrücken, ein besonderes Charisma gehabt, sodass er zu Lebzeiten schon in ganz besonderer Weise als Vorbild oder als ein besonderer Mensch schon ausgestrahlt hat. Und man könnte dann sagen, ja, ein Heiliger ist ein Mensch, der zu seinen Lebzeiten versucht hat, Christus nachzufolgen. Und wenn man das so allgemein umschreibt, dann können wir auch sagen, dass es nicht nur Heilige gibt, die gleichsam heilig oder selig gesprochen wurden, sondern dass es im Laufe der Kirchengeschichte viel mehr Heilige gibt, als dann im eigentlichen Sinne heilig gesprochen wurden. Derjenige Mensch, der sein Leben versucht, in seinem Leben versucht, Christus nachzufolgen, aus seiner Botschaft zu leben, Zeugnis für ihn zu geben und im Härtefall sogar sein Leben für ihn gibt, den kann man eigentlich als Heiligen bezeichnen.
Mhm. Ein ganz besonderer Mensch, Herr Pfarrer Bierschenk, und der Unterschied zwischen heilig und selig?
Bei der Seligsprechung, das ist ja die Vorstufe für die Heiligsprechung, da kann man, wenn man das jetzt so generell sagt, also ein Seliger, der wird in besonderer Weise zum Beispiel in einem bestimmten Orden verehrt, weil er vielleicht diesen Orden gegründet hat, oder ein Seliger wird in einem bestimmten Gebiet verehrt, das heißt in einem Landstrich oder in nur einem Land, weil er dort sehr prägnant war. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier unsere mitteldeutsche Geschichte nimmt, da wurde im vergangenen Jahr, glaube ich, der Pfarrer Alois Andritzky selig gesprochen. Und dieser Pfarrer, der im Nationalsozialismus sich für Christus bekannt hat, der wird vor allem bei den Sorben verehrt, weil er auch ein sorbischer Priester war, in der Nähe von Bautzen gelebt und gewirkt hat und auch in Dresden. Und der wird sicherlich nicht für die ganze Kirche weltweit von Bedeutung sein, sondern vor allem für die Kirche in Sachsen oder auch in Deutschland. Und deshalb wird er vornehmlich in einem bestimmten Gebiet verehrt. Und das könnte man dann so umschreiben, das ist ein Seliger. Wenn die Verehrung aber weltumspannend ist, und das würde man jetzt mit aller Sicherheit bei Papst Johannes Paul II. Sagen oder bei Mutter Teresa, dann ist es ganz wahrscheinlich, dass man nicht nur als Seliger in der Kirche gefeiert wird, sondern dass nach der Seligsprechung auch dann anschließend ein Heiligsprechungsverfahren fortgeführt wird, damit dann auch die Heiligsprechung vollzogen wird. Und dann bedeutet das, dieser Heilige wird nicht nur regional oder in einer Ordensgemeinschaft verehrt, sondern die Verehrung ist weltweit freigegeben für die gesamte Kirche. Und dieser Mensch, dann dieser Heilige, wird in den Kanon aufgenommen, das heißt in den Kalender, wo alle Heiligen einen Tag haben, an dem sie besonders gefeiert werden. Und deshalb nennt man dieses Verfahren auch Kanonisierung, weil halt der Heilige in den heiligen Kanon aufgenommen wird.
Liebe Zuhörer, Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb. Besondere Menschen in der Kirchengeschichte, das ist heute unser Thema. Ganz konkret geht es heute um die Heiligen und wie man Heiliger wird. Davon gleich mehr mit Pfarrer Egon Bierschenk. Herzlich willkommen in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Besondere Menschen in der Kirchengeschichte, darum geht's heute um die Heiligen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Bierschenk, wie wird man Heiliger? Jetzt wollen wir es aber ganz genau wissen.
Ja, vielleicht können wir vorausschicken, dass Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1983 den Codex Juris Canonici, das heißt das Gesetzbuch der Kirche, nochmal überarbeitet hat, den heutigen Gegebenheiten ein Stück angepasst hat. Und in dem Kodex, also das ist so die Gesetzesgrundlage, das Gesetzbuch der Kirche, da wird auch das Verfahren in wichtigen Paragraphen festgelegt. Und da wird dann auch in einigen Kanones dann das Heilig- oder Seligsprechungsverfahren grundgelegt. Und dem Papst kam es in diesem Jahr vor allem darauf an, dass man ein Selig- und Heiligsprechungsverfahren auch den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechend durchführt und dass man auch schaut, dass eine Heiligsprechung auch, was alles geprüft und bis man heilig wird, in Augenschein genommen wird, dass das auch einen hohen wissenschaftlichen Anspruch hat. Und das zweite Anliegen war, dass er die Prozessdauer verkürzt. Also manche Heiligsprechungsprozesse, die haben ja lange Jahre, Jahrzehnte gedauert. Und da wollte man auch eine Verkürzung herbeiführen, damit sich solche Prozesse nicht totlaufen oder damit einfach auch dann ein Zielpunkt da ist, wann man einen Menschen zum Seligen oder Heiligen erklärt und dann auch verehren kann. Und natürlich lag dem Papst auch daran, dass solche Prozesse nicht nur von Rom aus zentral gesteuert oder vorangetrieben werden, sondern dass man auch ein Stück weit diese Verantwortung in die Bistümer gibt, in die Verantwortung der Ortsbischöfe, um deutlich zu machen, die Kirche ist in der großen Schar der Bischöfe kollegial aufgebaut. Und das soll auch in diesen ganzen Prozessen erfahrbar werden. Das heißt, den Bischöfen oder den Ortsordinarien, also den Oberhirten von den Bistümern, die werden nun erstmal die ersten Ansprechpartner für eine Selig- und Heiligsprechung. Das heißt, die Prozesse beginnen in Eigenverantwortung der Diözesen und werden dort auch erst einmal in Gang gebracht und nicht von Rom aus.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, ich muss dazwischen fragen, wie wird das denn an die Diözese herangetragen, dass sich jemand möglicherweise dafür eignet, heilig zu werden?
Ja, das geht eigentlich ganz einfach. Es gibt zum Beispiel in einem Bistum eine ganze Reihe Katholiken, die sagen, also dieser Mensch XY hat in seinem Leben vorbildlich gelebt und eigentlich schon zu Lebzeiten heiligmäßig gelebt. Und es gibt vielleicht bei den einzelnen Katholiken, vielleicht bei einer bestimmten geistlichen Gemeinschaft oder bei einer größeren Gemeinde oder wie auch immer, gibt es viele Katholiken, die sagen, also dieser Mensch, wie der gelebt hat, das war heiligmäßig. Und dann kommt so der Gedanke, dass sie diesen Menschen ja oder vorschlagen, dass er heilig gesprochen werden kann. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Regeln. Zunächst würde man sich dann an den Bischof wenden, in dessen Bistum oder Diözese der heilig zu sprechende verstorben ist. Und die Bitte, das könnte man dann so umschreiben, die Bitte um die Einleitung eines Verfahrens zur Selig- bzw. Heiligsprechung kann frühestens 5 Jahre nach dem Tod des betreffenden Dieners Gottes vorgebracht werden. Also das heißt, man muss auf jeden Fall schon mal einige Jahre warten und kann nicht sagen, wenn einer gestorben ist, man geht gleich zum Bischof und sagt, der sollte heilig und selig gesprochen werden. Und wir wissen auch, dass das ja nicht alle Tage vorkommt, sondern dass das schon etwas Besonderes ist. Und ich glaube, deshalb wird es keine Massenanfragen in einem Bistum geben, dass möglichst viele heilig gesprochen werden, sondern derjenige, der wirklich heilig gesprochen werden sollte, der muss schon auch eine herausragende Person gewesen sein und nicht nur vielleicht von einem besonders verehrt werden, sondern schon von einer größeren Gruppe oder einer größeren Gemeinschaft. Beim Papst Johannes Paul II., da wissen Sie das sicherlich noch auf dem Petersplatz, wo viele ein Plakat in der Hand hatten bei den Hunderttausenden von Menschen, Sancto Subito, also sofort heilig sprechen, wo dann auch der Wille des Volkes, eines großen Volkes insgesamt artikuliert wurde und wo man dann auch in Rom selber, dann ist ja auch dann die Diözese des Papstes, das Heilig- oder Seligsprechungsverfahren schneller in Gang gesetzt hat, als der Papst verstorben ist. Und da kann dann auch der Heilige Stuhl für solche besondere Fälle eine Dispens geben. Also Papst Johannes Paul II. Ist ja erst 2005 verstorben. Also das sind jetzt 7 Jahre und er ist schon selig. Also da ist dann schon eine Ausnahme gemacht worden. Ja, der Antragsteller eines Selig- und Heiligsprechungsverfahrens kann jeder sein. Also jedes Mitglied der Kirche kann einen solchen Antrag stellen. Das kann also ein normales Mitglied einer Kirchengemeinde sein. Das kann vielleicht eine geistliche Bewegung sein, wenn man sagt zum Beispiel in der Fokularbewegung oder in der Schönstadtbewegung oder in einer anderen Ordensgemeinschaft. Da gibt es einen Menschen, der wirklich beispielhaft seinen Glauben für Christus gelebt hat, viele auf diesem Weg geprägt hat. Und dann kann also jeder, der das auf dem Herzen hat, einen solchen Antrag stellen. Und er geht dann halt vor die kirchliche Autorität, das wäre jetzt sozusagen zum Bischof, und bringt ihm dieses Anliegen vor. Natürlich muss man bei einem solchen Anliegen auch mit bedenken, oder das wird dann auch der Bischof schauen, ist derjenige oder die Gemeinschaft, die das vorträgt, auch in der Lage, einen solchen Prozess zu finanzieren. Das kommt schon mit dazu. Da werden ja viele Dinge mit eingebaut. Es gibt viele Untersuchungen medizinischer Art. Die Schriften müssen gesichtet werden. Es gibt also ganz viel auf diesem Weg zu tun und das muss auch finanziert werden. Und das gehört dann einfach mit dazu. Und ich glaube, deshalb sieht man vom Bistum her oder vom Bischof her auch eher, wenn eine Pfarrgemeinde oder Ordensverbände oder kirchliche Organisationen jemanden vorschlagen, als wenn eine Einzelperson eine Heiligsprechung in Gang setzen möchte und einen Antrag auf eine Selig- oder Heiligsprechung stellt.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, wenn ich jetzt so einen Antrag stellen würde, hieße das dann auch im Umkehrschluss, dass ich das komplette Verfahren bezahlen muss?
Tja, also im Grunde genommen muss es jemand bezahlen. Und wenn man jetzt als Einzelperson dasteht, dann ist das natürlich etwas schwierig, weil ein solcher Prozess sicherlich auch teuer ist. Aber ich denke mal, im Normalfall kommt das eigentlich nicht vor. Aber es sind halt in einem kirchlichen Gesetzbuch sind alle Eventualitäten mit einbezogen. Aber ich denke, das ist eher unwahrscheinlich. Meistens, wenn jemand selig oder heilig gesprochen werden soll, dann steht dann eine große Gemeinschaft, vielleicht sogar ein Bistum oder eine große Ordensgemeinschaft oder eine große Bewegung dahinter. Und ich glaube, dann ist das auch einfacher, so etwas dann zu bewerkstelligen. Als einzelne Person, glaube ich, schreckt man davor zurück. Und ich denke auch, das wird im Normalfall eher selten vorkommen.
Mhm. Gut, das Verfahren liegt jetzt nun beim Bischof. Der Antrag ist gestellt. Was macht der Bischof? Wie geht's weiter?
Ja, dann muss natürlich der Bischof jemanden auswählen, der praktisch diesen Prozess begleitet und auch alles zusammenführt, was jetzt an Dingen gesammelt wird und was alles so gebraucht wird, um dann sich erstmal über diese Person ein umfassendes Bild zu machen. Ein solcher Begleiter, das könnten Laien sein, Ordensleute oder auch Priester, die eine entsprechende theologische und kirchenrechtliche Ausbildung haben, die also auch mit der Materie vertraut sind. Und sie sollten auch wissen, wie ein Heiligsprechungsverfahren läuft. Und ja, es gibt sogar da bei der Kongregation, die für die Heiligsprechung zuständig ist, ein eigenes Studium, dass sich derjenige, der eine solche Aufgabe übernimmt, dann auch dem gewachsen fühlt. Und dann gibt es erstmal ganz viele Voruntersuchungen. Das klingt natürlich, wenn wir jetzt von Heiligsprechung hören, dann sehen wir natürlich eigentlich nur diesen festlichen Gottesdienst in den Diözesen oder bei einer Heiligsprechung in Rom auf dem Petersplatz und sind davon begeistert. Und wir sehen bei einem Heiligen eher so das spirituelle Moment, also das Geistliche, was er geprägt hat, oder wir sehen sein Martyrium. Den Prozess, der davor liegt, der liegt ja weitgehend im Dunkeln und den bekommen dann vielleicht die Diözese noch mit oder dann die Verantwortlichen, aber dem normalen Gläubigen ist dieser Prozess eher fremd oder zumindest sieht man da nicht, was alles im Vorfeld getan werden muss, damit auch eine solche Heiligsprechung erfolgen kann. Der Bischof erbittet von dem Verantwortlichen, der für den Prozess zuständig ist, dann erstmal eine umfassende Lebensbeschreibung des Kandidaten, dann einen Bericht über die Befolgung der Tugenden, das heißt, wie hat er sein Leben gelebt oder was ist das Besondere, was in seinem Leben aufgeleuchtet ist. Und dann muss man auch einen Nachweis erbringen, dass er dem Ruf der Heiligkeit entsprochen hat. Also, ja, was war das Besondere? Warum soll der heilig gesprochen werden oder sie? Und dann wird auch alles gesichtet, was dieser Diener oder die Dienerin Gottes an Schriften publiziert hat. Also, vielleicht hat dieser Mensch Bücher geschrieben, hat in Zeitschriften Artikel geschrieben, hat vielleicht eine Sendung bei Radio Horeb gemacht oder anderes. Und das wird dann alles aufgelistet für das Ganze, dass man einen umfassenden Bericht hat über das Leben, über das Wirken, ja auch über die schriftlichen Hinterlassenschaften, die diese Person gehabt hat. Dann in einem weiteren Schritt setzt man dann die Gläubigen in Kenntnis dafür, dass man in Rom um die Eröffnung eines Prozesses gebeten hat. Und dann werden natürlich auch die Gläubigen aufgefordert, das, was sie haben, oder vielleicht hat jemand persönliche Besitzstände oder hat persönliche Briefe oder andere Dinge, die man über diesen Heiligen hat, dann auch mit vorzulegen, dass die bei der Sammlung von den ganzen, von den Dingen, die man dann braucht, um ein umfassendes Bild über diesen Menschen zu bekommen, zusammentragen kann. Also da merkt man schon, dass das ein weites Feld ist und man kann sich vorstellen, wie viele Dinge da zusammenkommen können, wenn das alles gesammelt wird. Man fragt dann auch, wenn man ein solches Verfahren einleiten möchte, wie denken denn die Oberhirten der Nachbarbistümer darüber nach? Also gibt es da auch Brücken zum Nachbarbistum oder gibt es da vielleicht sogar Verbindungen des Menschen, des Verstorbenen, der heilig gesprochen werden soll, in die Nachbarbistümer, dass man ein solches Verfahren nicht nur als ein Bistum an sich trägt, sondern vielleicht auch eine ganze Region sich mit diesem Verfahren identifiziert, es mitträgt. Und diese ganzen publizierten Schriften des Dieners Gottes wird dann der Bischof theologischen Gutachtern übergeben und sie prüfen lassen. Und dann müssen sie ein Votum abgeben und die sagen, ja, die Schriften, die dieser Diener Gottes verfasst hat, die entsprechen auch theologischen Sichtweisen, sind auch mit der Lehre der Kirche übereinstimmend und so weiter. Und dann werden diese ganzen Sammlungen der nicht öffentlichen Schriften wie Tagebücher, Briefe und so weiter geordnet und werden auch einer gründlichen Überprüfung unterzogen. Wenn das alles abgeschlossen ist und bei der heutigen modernen Lebenswelt, da weiß man natürlich auch, dass es viel Schriften gibt und viel geschrieben werden kann. Da kann schon vieles zusammenkommen. Das war sicherlich im Mittelalter oder noch früher anders, dass man gar nicht so viele Schriften hatte. Manchmal nur ein paar Briefe. Gut, manche Theologen haben natürlich auch theologische Bücher verfasst. Aber ich glaube, wenn man nur an Papst Johannes Paul II. Denkt, da möchte ich nicht wissen, wie viel man da zusammentragen muss, was er alles geschrieben hat und publiziert hat und an geistlichen Texten verfasst hat, wer das sichten muss. Also das ist schon eine ganz schöne Aufgabe und ich denke, da braucht man auch eine lange Zeit. Wenn das alles abgeschlossen ist, dann informiert der Bischof den Heiligen Stuhl über den Stand der Dinge und bittet um Mitteilung, ob von den römischen Behörden, also das heißt, jetzt kommt eigentlich erst Rom in dieses Verfahren hinein, Einwände haben gegen eine Fortführung des Verfahrens. Also man fragt in Rom an, dürfen wir das, was wir jetzt begonnen haben, die Sammlung der ganzen Unterlagen, Dokumente, Lebensbeschreibungen, Zeugnisse, können wir das jetzt weiterführen und dürfen wir diesen Weg weitergehen? Und dann wird in Rom ein Gremium eingerichtet, das als Hauptaufgabe hat, die Zeugen zu vernehmen. Da gibt es Zeugen, die den Kandidaten persönlich gekannt haben, das heißt also Augen-Ohrenzeugen, quasi die ihn gehört haben, die ihn erlebt haben. Das sind natürlich ganz wichtige Zeugen, weil die auch besonders authentisch über diesen Menschen berichten können. Oder es sind Zeugen, die nur etwas über ihn gehört haben, von ihm gelesen haben oder nicht direkt ihn erlebt haben, aber doch durch vieles oder Schriften ihm besonders begegnet sind und dadurch auch ein Zeugnis über diese Person abgeben können. Aber es werden nicht nur die Befürworter gehört, es kann ja auch Gegner geben, die damit nicht einverstanden sind oder die anderes vorzuwenden haben und eine Heiligsprechung ablehnen. Auch die werden gehört und auch diese Aussagen werden in einem Heiligsprechungsprozess mit eingebaut. Für Zeugen, die außerhalb der Diözese wohnen und nicht ohne größere Schwierigkeit erscheinen können, also diese Zeugenverhörungen, die finden in der betreffenden Diözese statt, in der der Heiligsprechungsprozess eingeleitet wurde, die können dann auch im Heimatbistum durch einen kirchlichen Untersuchungsrichter vorgenommen werden. Also man muss da nicht unbedingt weite Reisen unternehmen, um die Zeugenaussagen zu tätigen, sondern das kann dann auch durch einen Vertreter geschehen, der dann seinen Bericht dann abgibt. Ein weiteres wesentliches Element, und das fand ich etwas schwierig, weil es gibt ja manchmal schon, also es gibt die Augenzeugen, es gibt also die vielen Zeugen, die dann von der Heiligmäßigkeit berichten. Und dann ist es oft so, dass schon auch kurz nach dem Tod am Grab oder Sterbeort des Dieners Gottes ein Kult entsteht. Das heißt, viele Menschen gehen dorthin, beten dort, zünden Kerzen an. Mir ist das mal sehr deutlich aufgefallen in Münster, als ich mal zu einem Besuch war. Schwester Euthymia, eine ganz einfache Schwester, die in Münster gelebt hat, für viele zum Segen geworden ist, aber noch nicht selig oder heilig gesprochen war, und dort ein Lichtermeer von Kerzen allabendlich, wo viele Menschen hingehen und ihre Verehrung dort bezeugen und auch vielleicht ihre Hilfe, ihre Fürsprache bei ihr erbitten. Und das wird ausdrücklich in einem solchen heiligen Prozess oder so untersagt. Das heißt, der Bischof muss sich davon überzeugen, dass am Grab oder Sterbeort des Dieners Gottes kein unerlaubter Kult entstanden ist, also keine Verehrung stattfindet, die nur einem Seligen oder Heiligen zustände. Sollte er dort eine verbotene Form der Verehrung antreffen, so hat er diese unverzüglich zu untersagen, da sonst ein unüberwindliches Hindernis für eine Seligsprechung vorliegt. Also da müsste man jetzt auch nochmal überlegen, was das ist. Und aber das ist sicherlich, denke ich, ein schwieriger Punkt, weil es ist ja für die Menschen dann oft nicht verständlich, warum darf man diesen Menschen erst verehren, wenn er offiziell heilig gesprochen ist, wenn wir doch innerlich fest davon überzeugt sind, dass dieser Mensch wirklich ein Heiliger ist.
Sie hören die Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es um die Heiligen, es geht um heilige Menschen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Aus Diedorf ist er uns zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Sendung Kurs Null hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin, wir sind heute im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk. Wir besprechen das Heiligsprechungsverfahren. Und Herr Pfarrer Bierschenk, Sie haben gesagt, es geht nach Rom, der Antrag von der Diözese aus. Und was geschieht in Rom im Vatikan? Wie wird da an diesem Verfahren, an diesem Antrag weitergearbeitet?
Ja, wir müssen jetzt natürlich uns erstmal ein Bild machen, wenn wir überlegen, was da alles zusammengetragen wurde von Schriften, von Zeugenaussagen. Da glaube ich, da kommt schon eine ganze Masse an Akten zusammen. Und diese Akten müssen zunächst erst einmal in zweifacher Ausführung angefertigt werden. Das heißt also, das dauert auch eine ganze Weile, ehe dass das alles doppelt ausgeführt ist. Und die Originalunterlagen und dann die beiden Kopien werden in Anwesenheit vom Bischof, Gerichtshof und von den Verantwortlichen und auch interessierten Gläubigen in einer feierlichen Schlusssitzung versiegelt. Das heißt, die Dokumente werden abschließend nochmal gezeigt und dann versiegelt. Das heißt, da wird jetzt nichts mehr dran verändert, sondern das ist dann die Basis, wo es dann nach Rom geht und anhand dieser Dokumente dann die römische Phase des Verfahrens eingeleitet wird. Die Original, Dokumente, die kommen in das Archiv der Diözese, und die beiden Abschriften, die davon gemacht werden, die werden nach Rom versandt oder durch den Prozessverantwortlichen persönlich in die ewige Stadt gebracht. Jetzt geht es bei den römischen Behörden darum, die Texte in eine der offiziellen Sprachen zu übersetzen. Deutsch gehört bislang nicht dazu. Das heißt, man muss diese ganzen Prozesssachen in Latein oder Italienisch oder Französisch, Spanisch oder Englisch übersetzen. Da kann man sich vorstellen, dass das auch noch mal eine gewaltige Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das passiert ist, dann fängt dann in Rom die nächste Phase des Seligsprechungsverfahrens oder Heiligsprechungsverfahren an. In Rom gibt es dafür eine Behörde, die dafür verantwortlich ist, und das ist die Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren. In dieser Kongregation sind Bischöfe, Kardinäle vereint, die dann diesen Prozess begleiten und dann auch dafür sorgen, dass dieser Prozess weitergeführt wird. Und da gibt es dann einen Kardinalpräfekten, der diese Kongregation leitet, und dann wird mit Mitarbeitern dann weiter an dem Heiligsprechungsprozess gearbeitet. Also es gibt dann, die haben dann alle so spezielle Namen, die einen heißen Relatoren, sie betreuen die einzelnen Verfahren. Es kommen ja nicht nur aus einem Land welche, sondern aus ganz verschiedenen Ländern. Und ich glaube, da braucht man schon eine große Gruppe von Menschen, die das dann betreuen. Dann gibt es halt Theologen, Historiker, Mediziner, Sachverständige, Anwälte, Notare und dann das Büropersonal. Also das ist schon eine große Behörde, die diese Heilig- oder Seligsprechungsverfahren dann weiter bearbeitet. Sind nun diese ganzen Dokumente und auch die Abschriften mit den Übersetzungen dann auch in der Kongregation eingelangt, wird geprüft, ob der Bischof oder die Untersuchungen, die in dem Bistum basiert sind, den gesetzlichen Bestimmungen genügen, und ist das alles okay. Und dann erst wird diese ganze Causa einem Relator, das heißt einem Betreuer des Verfahrens, übertragen. Das ist ein hoher Beamter der Kongregation, der als Sachbearbeiter fungiert, und der erstellt dann aus dem Ganzen, eine wissenschaftliche Dokumentation, die das Leben, Wirken und Sterben des Kandidaten aufgrund der eingereichten Prozessunterlagen ausführlich behandelt und auch das ganze gesamte Umfeld des künftigen Seligen und Heiligen mit einbezieht. Das nennt man, erarbeitet eine Positio. Gut, und wenn man das alles so hat, denn es gibt ja Heilige, die ein vorbildliches Leben geführt haben. Das heißt, da muss man erstmal das genaue Lebensumfeld nochmal bestimmen und einarbeiten. Oder es gibt natürlich andere in der weiten Weltkirche, die als Blutzeugen ihr Leben gegeben haben. Da wird dann von einem solchen Relator eine detaillierte Schilderung des Warum und Wie des Märtyriums aufgezeigt. Und das ist dann auch wichtig, dass dieses Martyrium genau belegt wird, wie ist dieser Mensch ums Leben gekommen und was ist daran so heroisch für eine Selig- und Heiligsprechung. Dann wird dieses Ganze, diese Position, der Relator da ausgearbeitet hat, dem Glaubensanwalt übergeben, und er prüft zusammen mit 8 Experten aus der Theologie, Spiritualität und Kirchengeschichte, ob in diesem Ganzen Ungereimtheiten sind oder Widersprüche oder etwas, was dem Glauben sogar entgegensteht. Also es wird geprüft, ob das, was gesammelt ist, was nochmal überarbeitet wurde, wirklich auch dem Glauben entspricht und auch mit der Lehre der Kirche in Übereinstimmung ist. Danach geben sie ein abschließendes Urteil ab und dann wird dann durch Abstimmungen versucht zu klären, ob auch in den zuständigen Gremien eine Zustimmung besteht. Also es wird dann eine Sitzung in der Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren abgehalten, wo man prüft, ob das, was dort zusammengetragen ist, auch wirklich mitgetragen wird. Und das heißt, es braucht bei der Zustimmung in dem Plenarkongress eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, die überwiegenden Mitglieder der Kongregation, also der Kardinäle und Bischöfe, müssen dafür stimmen, damit das Ganze auch weitergeführt werden kann. Und dann wird darüber dann auch dem Papst ein Bericht vorgelegt. Der Papst allein entscheidet dann über die Veröffentlichung eines Dekrets, wo dann der besonders heroische Tugendgrad desjenigen herausgestellt wird oder auch ein anderes Dekret, wenn er das Martyrium erlitten hat, über das besondere Martyrium. Und nach dieser Publizierung dieser Dekrete kann man schon sagen, dieser Diener Gottes ist verehrungswürdig. Manchmal hat man das in den letzten Monaten auch mal in irgendwelchen Nachrichten gehört, dass der Papst in dieser oder jenen Verfahren diesen Diener oder die Dienerin Gottes als verehrungswürdig bezeichnet. Und dann sagt man oft auch in den Nachrichten dazu, dass das ein wesentlicher Schritt ist hin zur Heilig- und Seligsprechung. Für den Fortgang des Verfahrens ist dann noch der Ruf der Wundertätigkeit notwendig. Und dann gibt es einen eigenen Prozess, der nachweist, dass auch dieser Heilige selber oder durch die Anrufung des Heiligen ein Wunder geschehen ist. Der Wunderprozess beginnt mit bischöflichen Erhebungen, und zwar in der Diözese, wo auf die Fürbitte eines Menschen und oder durch übernatürliches Eingreifen ein Wunder geschehen ist, was auf diesen Mann Gottes oder auf die Fürbitte dieses oder auf sein, durch sein eigenes Handeln zustande gekommen ist. In diesen Untersuchungen kommen dann wissenschaftlich belegte Dokumente, also das heißt, dann wird nach bei Heilungen zum Beispiel, muss es dann Arztprotokolle haben, Röntgenaufnahmen oder Laborberichte. Also diese Berichte sind dann höher einzustufen als vielleicht Zeugenaussagen, also als wenn Menschen sagen, ich bin auf die Anrufung des Heiligen geheilt worden. Also da legt man auch sehr viel Wert auf wissenschaftliche Untersuchungen, auf ärztliche Befunde und man verlässt sich da nicht allein auf Zeugenaussagen. Dann wird darüber dann auch wieder ein Dokument erstellt und dann gibt es eine fünfköpfige Expertenkommission, die das nochmal untersucht und urteilt, ob das behauptete Wunder dann auch Bestand hat und ob man das auch wirklich so anerkennen kann. Und dann kommt es dem Papst wiederum allein zu, ein abschließendes Urteil zu fällen. In dem Seligsprechungsverfahren, wenn ein Märtyrer selig gesprochen wird, da erteilt in der Regel meistens der Papst eine Dispens von einem Wundernachweis. Also das heißt, er erklärt, dass das nicht notwendig ist, weil ja das Sterben eines Märtyrers schon für sich als ein Zeugnis in besonderer Weise spricht für einen uneingeschränkten Glaubensvollzug. Hat man dieses lange Prozedere durchgeführt und wenn man überlegt, was da alles getan wird, dann weiß man auch, wie lange das dauern kann, dann erfolgt die Selig- oder Heiligsprechung durch den Papst. Das erfolgt, das hat auch Papst Benedikt XVI. Geändert. Früher war das alles durch den Papst selber, also alle Selig- und Heiligsprechung. Aber jetzt ist das verändert. Es ist auch nicht alles in Rom, sondern Seligsprechungen finden dann auch in den Diözesen statt, wo der Heilige gelebt oder gewirkt hat, der heilig zu Sprechende, und wird dann auch vom Papst auf einen hochrangigen Kardinal oder auch auf einen Gesandten der Kongregation für die Heiligsprechung übertragen. Die Erklärung erfolgt dann in einem feierlichen Gottesdienst, und nach dem Bußakt der Eucharistiefeier trat dann der jeweilige Diözesanbischof heran, begleitet von dem Prozessverantwortlichen, der das vom Bistum her die ganzen Jahre begleitet hat, und trägt dem päpstlichen Abgesandten die entsprechende Bitte vor, den Verehrungswürdigen in das Verzeichnis der Seligen aufzunehmen. Der Papst entsprach dann der Bitte und setzte zugleich die Modalitäten und den Tag des zukünftigen liturgischen Gedenkens fest. Also er erklärt dann, was zu tun ist, und dann wird auch für den betreffenden Heiligen im liturgischen Kalender ein entsprechender Tag festgestellt, an dem er dann verehrt wird. Und meistens gilt das bei einem Seligen, wie gesagt, für ein bestimmtes Gebiet. Und so sind zum Beispiel auch in Deutschland Edith Stein und Pater Rupert Meyer selig gesprochen worden. Wie gesagt, der Heilige Vater hat sich entschieden, die Seligsprechungsfeier nicht mehr in eigener Person vorzustehen. Er delegiert da einen Kardinal oder Bischof, der die Zeremonie im Namen und Auftrag des Papstes vornimmt. Ja, bei einer Heiligsprechung, da holt sich der Papst zunächst durch die Kardinäle eine Meinung, ob auch die Kardinäle damit zustimmen. Aber er ist nicht an die Zustimmung der Kardinäle gebunden. Aber das zeigt einfach auch seine Kollegialität, dass er nicht allein entscheiden will, sondern dass ihm daran gelegen ist, auch die Kardinäle in diese Entscheidung mit einzubeziehen. Bei einer Heiligsprechung wird dann auch in der Allerheiligenlitanei natürlich dann auch in besonderer Weise die Allerheiligenlitanei erweitert, damit auch der neue Heiliggesprochene aufgenommen wird. Und das geschieht in einer Bitte um Aufnahme des Seligen in die Reihen, in den Kanon der Heiligen. Deswegen spricht man von Kanonisation, und das wird ganz feierlich dann verkündet. Ja, da, was man noch sagen könnte, es gibt in jüngerer Zeit, also auch durch die neue Ordnung von Papst Johannes Paul II., eigentlich keine Differenzierung mehr zwischen Selig- und Heiligsprechung, sondern es wird eigentlich nur noch von Heiligsprechung gesprochen. Aber dennoch haben wir bis zum heutigen Tag Selig- und Heiligsprechung. Aber eigentlich wird jetzt da keine Differenzierung mehr gemacht, dass man nicht sagt, der ist ja nur selig und der ist halt heilig, sondern beide sind verehrungswürdig. Wie gesagt, das habe ich schon am Anfang der Sendung gesagt, eine Heiligsprechung erlaubt die weltweite Verehrung. Bei einer Seligsprechung ist die Verehrung nur auf ein bestimmtes Gebiet und eine bestimmte Region beschränkt.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bierschenk. Es war hochinteressant gewesen, über das Heiligsprechungs- bzw. über das Seligsprechungsverfahren mit Ihnen zu sprechen. Sind Sie als Gemeindepfarrer auch mit involviert? Haben Sie da irgendwelche Aufgaben in dem Diözesanenprozess zum Beispiel?
Ich denke mal, wenn ein Heiliger oder ein besonderer Mensch, der selig oder heilig gesprochen wird, in meinem Ort hier gelebt hätte, dann glaube ich schon. Also zum Beispiel gibt es schon seit vielen Jahren den Wunsch, den Bekennerbischof Dr. Konrad Martin selig zu sprechen oder heilig zu sprechen. Und dieser Bischof ist geboren in Geismar. Das ist auch ein Dorf im Eichsfeld am Fuß des Hülfensberges. Und dort gab es auch noch sein Geburtshaus. Und dort gab es immer Unterschriftenlisten, um die Seligsprechung voranzutreiben. Und da gab es auch schon immer solche Sammlungen von Dokumenten oder von im Kirchenbücher niedergeschriebenes. Und da ist, glaube ich, auch schon der Ortspfarrer oder auch Ortschronisten oder auch wenn man noch Dokumente hat, einbezogen, um diesen Prozess der Dokumentensammlungen voranzutreiben. Und ich glaube, da ist man schon auch als Ortsgeistlicher einbezogen, obwohl das natürlich dann oft nicht so schnell geht, wenn der Tod des Betreffenden schon weit zurückliegt. Aber vor Ort ist man, denke ich, wenn es um betreffende Personen geht, schon stark einbezogen.
Mhm. Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bierschenk. Die Sendezeit ist nun leider zu Ende. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120. Oder auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es natürlich auch die Sendung in unserem Download- und Podcast-Angebot. www.horeb.org. Herr Pfarrer Bierschenk, darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte Sie der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.